Tagesspiegel.
Toll, damit herzlich willkommen zu einer Premiere. Hi Nun, unser Experten-Talk am Mittag, heute zum ersten Mal im Berlin-Format. Und es geht um ein Thema, das die Stadt seit rund 2 Wochen beschäftigt. Berlin hat den Zugang zum Gymnasium neu geregelt und das führt dazu, dass Eltern im Prinzip kein Mitspracherecht mehr haben. Viele empfinden das als unfair. Die Senatorin allerdings verteidigt die neuen Regeln. So, im Detail werden wir gleich erzählen, was es da jetzt für neue Regeln gibt und wozu das führt. Ich begrüße erst einmal unsere Gäste heute. Da ist zum einen Olaf Werner. Er ist Anwalt für Schulrecht. Und man hat mir gesagt, der Mann, den man kennen muss, wenn man sich einklagen will. Da kann er uns gleich sagen, ob das stimmt. Herr Werner, herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Dann haben wir Christoph Podewils. Er ist Vater, dessen Sohn einer von 51 Kindern ist, die den Probeunterricht geschafft haben. Wie es dazu kam und was man da machen musste, das werden wir gleich besprechen. Dennoch hat Christoph Podewils eine Petition gegen das neue Verfahren gestartet. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und als dritten haben wir Hans-Jürgen Kuhn, der als Referatsleiter den Probeunterricht, dieses Verfahren, was es nun in Berlin auch gibt, in Brandenburg bereits eingeführt hat. Und Berlin hat sich daran in gewisser Weise orientiert. Herr Kuhn, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch auf die Debatte.
Und wir können natürlich keinen Talk zum Thema Schule machen ohne Susanne Fied-Entus, seit mehr als 30 Jahren Bildungsexpertin beim Tagesspiegel. Sie weiß alles über jede Schule in dieser Stadt. Schön, dass du da bist, Susanne.
Vielen Dank, ja. Also ich würde sagen, 90% davon stimmt.
Immerhin, das ist eine ganz gute Quote. Besser als, naja. Mein Name ist Anke Mürre, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels. Ich habe einen Sohn in der 2. Klasse, insofern auch ein Eigeninteresse daran, dass das Verfahren gut funktioniert. Wir besprechen jetzt alle Details, wir haben 1 Stunde Zeit. Schön, dass Sie alle dabei sind. So, also vielleicht einmal noch kurz zum Hintergrund. Bisher war es ja so, dass im Prinzip jeder sein Kind am Gymnasium anmelden konnte, egal wie schlecht die Noten in der Grundschule waren. Das hat natürlich zu etwas mehr Belastung bei den Gymnasien geführt. Insofern hat sich Berlin überlegt, wir müssen das Schulgesetz da irgendwie reformieren und festgelegt, dass im Prinzip die Eltern kein Mitspracherecht mehr haben. Man muss also den Notendurchschnitt von 2,2 schaffen und wer darunter liegt, der kann dann sein Kind zu einem Probetag schicken. Dieser Probetag hat nun stattgefunden vor 2 Wochen und rund 2000 oder die Eltern von rund 2000 Kindern haben das gemacht mit, das kann man glaube ich so sagen, katastrophalem Erfolg vom Ergebnis her gedacht, denn lediglich 51 Kinder haben die Prüfung geschafft und sich damit fürs Gymnasium qualifiziert, natürlich zusätzlich zu denen, die das im regulären Unterricht geschafft hatten. Das ist eine Durchfallquote von 97,4%. Rekordverdächtig. Herr Podewils, Ihr Sohn ist nur einer von den 51, die es geschafft haben. Können Sie uns erklären, vielleicht mal zum Start, wie Sie das gemacht haben? Also er oder Sie?
Na, er hat es schon gemacht. wir haben uns doch im Grunde genommen seit Anfang des Jahres darauf vorbereitet. Wir haben jeden Tag im Grunde genommen den Stoff, zumindest in Mathematik, der letzten 2 Jahre aufgearbeitet. Und ich hätte jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, nachdem ich dann von dem katastrophalen Ergebnis erfahren habe, auch nicht gedacht, dass er zu den wenigen gehört, die bestanden haben. Das habe ich also wirklich für nicht möglich gehalten. Und ihm auch gesagt, du wirst dich wohl darauf einrichten müssen, dass du zu diesen 97,4% gehörst. Und jetzt müssen wir mal gucken, welche Schule es denn werden kann. Mhm. Und als wir dann am nächsten Tag gehört haben, er gehört zu den wenigen, die es geschafft haben, in seiner Klasse sind noch 2 andere, war unsere Erleichterung natürlich riesengroß. Die hält auch an. Daran merkt man auch, wie belastend das ist. Also ich bin seitdem deutlich fröhlicher als am Beginn des Jahres. Und gleichzeitig ist aber auch unser Unmut und der Ärger mit dem Verfahren so groß und all die Ungereimtheiten, dass ich eigentlich denke, das kann so nicht bleiben. Und dieses Experiment kann man ja bei Ihnen heute auch nochmal nachlesen, dass es wirklich ein Experiment ist. Das kann jetzt nicht über das Leben von 1900 Kindern in Berlin entscheiden. Deswegen kämpfe ich dagegen.
Ja, Herr Werner, Sie sind ja spezialisiert, sich solche Verfahren genauer anzuschauen als Anwalt. Es gab ja jetzt schon erste Klagen, muss man auch dazu sagen, von Kindern, die es eben nicht geschafft hat, deren Eltern versuchen, den Rechtsweg nochmal zu bestreiten. Erste Klagen sind abgewiesen worden. Wie schätzen Sie das ein? Ist da in dem Verfahren, wenn Sie sich auch die Entscheidungen jetzt angucken, ist in dem Verfahren alles richtig gelaufen?
Naja, erstmal muss man sagen, das Verwaltungsgericht hat sich ja anscheinend in der ersten Instanz jedenfalls mal auf so Grundsatzfragen festgelegt und wird man jetzt auch erstmal in der ersten Instanz zumindest nicht dran vorbeikommen. Die haben das ja, der Beschluss ist ja auch nicht ganz wenig geprüft. Die Frage ist nur, wir haben ja immer noch eine zweite Instanz und das Ganze wird wohl beim Oberverwaltungsgericht dann noch zu prüfen sein, ob die Fragen alle so richtig beantwortet sind, wie es Verwaltungsgericht gemacht hat. Das sind ja unter juristischen Gesichtspunkten gibt es immer verschiedene Wertungen. Und wir glauben schon, dass einige der Punkte, die gegen das Verfahren sprechen oder die sehr problematisch auch in rechtlicher Hinsicht sind, vielleicht auch anders beantwortet werden müssen vom Oberverwaltungsgericht. Ja. Also das geht ja schon los mit diesem Punkt, dass doch ein großer Teil der Leistung eigentlich in einem Zeitraum erbracht worden ist, in dem es dieses Gesetz noch gar nicht gab, Eltern sich auf dieses Verfahren in Berlin gar nicht vorbereiten konnten. Also ich würde mal sagen, die Hauptkritik richtet sich vielleicht gar nicht, das ist dann politisch vielleicht und da ist dann Herr Podewils Ansatz, eine Petition, so soll es gar nicht mehr sein. Aber juristisch würde ich sagen, richtet sich die Hauptkritik erstmal gegen das Übergangsverfahren, was sehr plötzlich kam und auch ein Stückchen rückwirkend ist, Eltern keine Möglichkeit hatten, auf ein Kind einzuwirken und zu sagen, hör mal, das ist wichtig, was du gerade machst. Also auch so einen Leistungsansporn vielleicht zu geben und zu sagen, wenn du aufs Gymnasium willst, musst du das jetzt machen. Dafür kam das Gesetz zu spät. Und das Gesetz ist auch unklar, welche Regel eigentlich da genau gilt. Das gibt ja diese Übergangsregel. Was hat die eigentlich juristisch genau für eine Bedeutung? Modifiziert die nur die Neuregelung? Aber da geht es dann so in juristische Feinheiten rein und die werden wohl beim Oberverwaltungsgericht dann zu klären sein.
Ja, das muss man vielleicht auch einmal kurz erklären, dass als das Schulgesetz reformiert wurde, lief bereits, korrigier mich Susanne, der zweite Teil des fünften Jahres, oder? Also jedenfalls ein Zeitraum, der schon in die Benotung mit einfloss, ne? Und die Argumentation vieler Eltern ist jetzt eben, ja, wir wussten gar nicht, dass die Noten so wichtig sein würden für die Anmeldung, weil sie eben dachten, man kann einfach auch theoretisch mit einer 4 im Notendurchschnitt sein Kind einfach aufs Gymnasium schicken. Klammer auf, was natürlich in der Praxis auch nicht so war, denn die Gymnasien haben ja auch eigene Aufnahmekriterien, ne? Aber gut, das ist die Argumentation, die diesen Zeitraum betrifft und dass man sich da eben nicht lange genug drauf vorbereiten konnte. Jetzt will ich aber nochmal Herrn Kuhn mit reinholen. Sie haben ja ein ähnliches Verfahren in Brandenburg eingeführt, wo das auch seit Jahren schon genau so gemacht wird mit so einem Probetag, wobei da sind es, glaube ich, sogar 2 Tage, die Kinder getestet werden, denn nichts anderes ist es ja. Können Sie jetzt in der Beurteilung im Vergleich vielleicht einmal uns sagen, was ist da im Verfahren in Berlin möglicherweise falsch gelaufen oder finden Sie es auch einfach richtig, dass es so gemacht wird?
Nein, das Fazit nehme ich mal vorweg. Ich finde, wie das Berlin gemacht hat, nicht glücklich und sehe da auch Probleme, die verändert werden müssen. Gleichwohl bin ich nach wie vor der Auffassung, dass der Probeunterricht, wenn es denn wirklich ein Probeunterricht ist, eine validere Grundlage bildet, um die Schulformentscheidung in der Wahlmöglichkeit zwischen Gymnasien und Nicht-Gymnasien zu treffen. Ich würde aber mal sagen, warum in Brandenburg und wann das dort begonnen hat und warum das jetzige Verfahren, was Berlin von Brandenburg übernommen hat, zwar den letzten Stand wiedergibt, aber eigentlich nicht den Grundgedanken, der damals zugrunde gelegt wurde. Wir haben 2004 in unseren Schulrechtsverordnungen den Probeunterricht eingeführt und zwar an 2 Tagen mit jeweils 5 Stunden Unterricht. Und in diesen Unterricht eingebettet waren auch Tests in Deutsch und in Mathematik. Aber es war eine ganz andere pädagogische Situation, in der die Kinder an dem ersten Tag kamen, sich kennenlernen konnten, die Lehrer kennenlernen, eine gewisse Entspannung eintrat. Am zweiten Tag wurde weitergearbeitet in verschiedenen Settings, Einzelarbeit, Gruppenunterricht. Und das Ganze war wirklich ein Probeunterricht. Das jetzige Verfahren, sowohl in Brandenburg als auch in Berlin, muss man eher eine Aufnahmeprüfung nennen. weil der unterrichtliche Teil ja wirklich nur noch auf 60 Minuten zusammengeschrumpft ist. Und Brandenburg hat das damals eingeführt, weil wir bis dahin ja wie die meisten Länder uns immer verlassen haben auf die Validität der Grundschulnoten, die dann die Prognose für einen Bildungsgang in Brandenburg übrigens nicht eine Schulform gesagt haben. Brandenburg hat immer noch den Weg, dass die Grundschullehrer empfehlen, geeignet für den allgemeinen Hochschulbildungsgang. Aber es sagt nicht, ob das an der Gesamtschule, am Gymnasium oder woanders es passiert. Die Eltern wählen dann selber die Schulform. Die Grundschule empfiehlt nur den Bildungsgang, den möglichen Abschluss zum Abitur. Und dieser Probeunterricht war dann quasi eine zweite Chance für Kinder, die die Notenschnitte in der Grundschule nicht hatten. Das ist wie in Berlin, Deutsch, Mathe, Englisch, Notensumme 7. Und da wissen wir, da kann es Gründe geben, warum Kinder in einem Halbjahr schlechter abschneiden und trotzdem das Potenzial haben, in einer Schule zum Abitur zu kommen. Deswegen war der Probeunterricht sozusagen die zweite Chance. Eine Kommission von 3 Leuten sollte nochmal in 2 Tagen sich die Kinder anschauen, in Gruppengrößen bis 10, um einen wirklichen Entwicklungsstand dieser Kinder einzuschätzen. Und wenn 2 von diesen 3 Lehrern zu dem Ergebnis kamen, das Kind ist durchaus geeignet, an einer Schule, die zum Abitur führt, erfolgreich mitzulernen, dann war das nochmal eine zweite Chance und hat Kindern den Weg zum Gymnasium eröffnet. Das war die Idee. Jetzt will ich mal kurz ein paar Zahlen nennen, weil die ja für die Berliner Debatte eine Rolle spielen mit diesem, ich sag mal, erschreckenden Wert von 2,6 und 50 Kindern von knapp 2000. Als wir das in Brandenburg eingeführt haben, haben sich im ersten Jahr 1000 Eltern gemeldet, die das machen wollten. Und davon haben im ersten Jahr auch tatsächlich 46% von den Grundschulkollegen noch die Eignung zugesprochen bekommen, an einer Schule mit Abitur zu lernen. Aber kleine Entwarnung, im nächsten Jahr waren es nur noch 780, die sich gemeldet haben. Da haben dann auch nur noch ein Drittel bestanden. Und danach hat es sich relativ schnell eingependelt in Brandenburg bis heute auf eine Teilnahmequote von 500-600 Kindern im Jahrgang. Und von denen haben dann jetzt auf Dauer betrachtet nur noch 10% tatsächlich bestanden. Und das ist auch ein Stück eine Normalität, die zu erwarten war, weil natürlich nach 1, 2, 3 Jahren sich rumgesprochen hat, dass man, wenn man nicht bestimmte kognitive Grundfähigkeiten mitbringt, auch diesen Probeunterricht nicht bestehen wird. Und deswegen haben dann Eltern auch davon Abstand genommen, den Weg nochmal zu wählen. Und von denen, die sich gemeldet haben, waren dann eben je nach Lernvoraussetzungen die Ergebnisse auch nicht mehr zu erwarten, dass da jeder Dritte besteht. Der Punkt ist, und das glaube ich, muss man auch nochmal aber für die Kulisse, über die wir jetzt noch weitere Probleme diskutieren, sagen, Berlin hat ja ein Schulsystem, Gott sei Dank, mit der Schulreform unter Senator Zöllner mal eingeführt, wo wir eben mehrere Wege haben, zum Abitur zu kommen. Der direkte Weg am Gymnasium ist aber der schwierigste. Hohe Klassenfrequenzen, nur 12 Schuljahre. Und daneben haben wir eine vielfältige Schullandschaft, in der man auch, wenn man sich dann weiterentwickelt, zum Abitur kommen kann. Deswegen habe ich hier ein bisschen gestutzt, als Herr Podewils sagte, also die Lebenschancen von 1900 Kindern sind jetzt quasi versaut, weil sie nicht sofort ins Gymnasium kommen. Ich denke, das Problem ist, und das haben Sie ja auch in einem Beitrag gesagt, wir haben zu viele Schulen, in denen es dem pädagogischen Personal nicht gelingt, die Kinder so zu fördern, dass sie ihre Potenziale optimal entfalten. Und ich würde auch nicht sagen, das sind immer schlechte Schulen, weil die Gebäude sind es nicht. Es ist das pädagogische Personal. Und da muss der Hauptfokus liegen. Wenn es mehr Schulen gibt, in denen Eltern das Gefühl haben, auch wenn sie nicht Gymnasium heißen, kann ich da erfolgreich lernen und mein Kind wird gefördert, dann würde ein Teil der Aufregung sich wahrscheinlich auflösen, weil man weiß, das war jetzt nicht die einzige und letzte Chance. Man kann auch anders erfolgreich über Oberstufenzentren, ISSen zum Abitur kommen, wenn man das nun wirklich als Ziel verfolgt. Das, glaube ich, muss man als Kulisse hinter diesem Streit um Probeunterricht immer mit im Kopf haben.
Ja. Da, kleiner Werbeblock, Susanne und unsere Kollegin Margarete Gallersdörfer, die haben genau das gemacht. Die haben gestern mal aufgeschrieben, welche anderen Formen es denn gibt und welche Schulen auch vielleicht so ein bisschen unterm Radar fliegen, die aber auch sehr gut sein können. Dennoch will ich einmal noch kurz bei dem Ausgangsthema bleiben, denn was Sie davor gesagt haben, diese Normalisierung in Brandenburg, die würde ja eigentlich die Argumentation der Schulsenatorin und der Bildungsverwaltung stärken, oder Susanne? Also die Reform tut dann an der Stelle das, was sie soll. Sie hält die Leute, also die Kinder, die das sowieso nicht schaffen würden, davon ab, es am Gymnasium zu probieren und zieht eben eine harte Hürde ein, also stärkt quasi das Gymnasium als elitäre Bildungseinrichtung. Ist es nicht das, was man will?
Naja, das will man eigentlich nicht. Und wir müssen uns daran erinnern, dass dieses Ziel, dieses Berliner Probejahr auf dem Gymnasium abzuschaffen, also die siebte Klasse als Probejahr abzuschaffen, das ist ja ein alter Plan von Rot-Rot-Grün gewesen in Berlin, weil man sagte, das ist einfach ganz schrecklich, dass diese Pubertisten sozusagen, damit irgendwie 13 Jahren, dass sie dann nach einem Jahr die Schule verlassen müssen, wenn sie es auf dem Gymnasium nicht geschafft haben. Und das betraf ja jedes Jahr je nach so ungefähr 800 Kinder, so 700, 800 Kinder. Und das ist natürlich ganz lähmend. Also es gibt Schulen wie das Gymnasium Tiergarten, die hatten unheimlich viel Platz, deshalb wurden sie vom Gericht gezwungen, irgendwie 300 Kinder oder so aufzunehmen in Klasse 7. Und davon haben dann 100 oder so das Probejahr nicht geschafft. So, das heißt, die Kinder, die mit schlechten Schnitten dann auf diese Gymnasien kamen, die wurden gleich auch zum Teil hieß es auch sogar in Klassen gesteckt, von denen man wusste, die werden sowieso in einem Jahr zugemacht. So, das heißt, das ist natürlich eine ganz furchtbare Lage gewesen für diese Kinder, die also diese 800 Kinder, die nach einem Jahr gehen mussten. Und außerdem ist es eben, dazu kam noch das Problem, dass es ja auf den Sekundarschulen gar keine irgendwie 800 Plätze so einfach gab, die man da mit denen belegen konnte. Das heißt, nur die Sekundarschulen, die sowieso schon verschrien waren, die hatten noch Plätze frei. Und da wurden oder werden dann Rückläuferklassen eingerichtet mit all den Frustrierten. Das heißt, es ist eine ganz schlechte Lage gewesen. Und deshalb ist es völlig richtig, dass das versucht wurde, anders zu machen. Und da hatte man ja mit Brandenburg sozusagen auch das Paradebeispiel. Ja. Und die SPD ist im Prinzip auch mit in die Koalitionsverhandlung gegangen mit diesem Plan aus Rot-Rot-Grün. Wir schaffen das Probejahr ab. So. Und die CDU hat gesagt, okay, ja, dann machen wir das halt. Aber eben, man muss stattdessen eine richtige Hürde einführen, damit nicht jeder aufs Gymnasium kommt. Denn es ist, und diese Hürde muss auch hoch sein, denn das Schulgesetz sieht vor, dass wenn man einmal auf dem Gymnasium ist, so, dann kann man praktisch nicht mehr runtergeschmissen werden. Also in Brandenburg, soweit ich es weiß, kann man dann nach der siebten Klasse auch noch sitzen bleiben oder nach zweimal sitzen bleiben, muss man die Schule verlassen und so. Das heißt, die Brandenburger haben immer noch die Möglichkeit, ein Kind dann aus dem Gymnasium abzuschulen. In Berlin soll es wohl so sein. Wer einmal auf dem Gymnasium ist, der bleibt da quasi. So, weil man eben, und dann muss natürlich die Hürde noch ein Stück höher, theoretisch, als in Brandenburg, weil die Gymnasien dann gar keine Möglichkeit haben mehr, diese Kinder abzuschulen. So wurde mir das jedenfalls erklärt, der Unterschied, der da sein soll. Aber selbst, wie man es auch nimmt, also Herr Kuhn hat ja mit Recht darauf hingewiesen, auch wenn es in Brandenburg eben ein paar Unterschiede gibt, ja, bestehen auch dort extrem wenige. Ja, damit man sich das mal vorstellt, es waren auch 10% war das Maximum. Es gab Jahre, da waren irgendwie 500. Wir haben das mal alles aufgeschrieben heute. Es gab Jahre, in denen nur 500 Teilnehmer waren und in Brandenburg und nur 28 davon bestanden haben. Ja, so. Insofern muss man das auch so ein bisschen mit dieser Aufregung mal so ein bisschen relativieren. Wie gesagt, Brandenburg ist es ähnlich. Ne? Nur andererseits ist es eben der große Unterschied, dass die Brandenburger sich darauf seit 2004 einstellen konnten. Ich glaube, seit 2007 sogar ist es auch in alle Verordnungen entsprechend, also es ist geändert, es ist absolut eingeführt, dieses System. Und es hat sich eben so eingespielt, dass die Lehrer in Brandenburg, die Lehrkräfte in Brandenburg, die wissen, das ist die magische Grenze 2,2 oder 2,3 besser gesagt, also es dürfen nur 2,3 da sein. Dann geben sie die Noten entsprechend. So, das heißt, die Brandenburger Eltern, Lehrkräfte, die wissen, es ist die magische 2, sonst was. Und alle Kinder, die sie für gymnasial geeignet halten, kriegen dann im Prinzip die Noten, die sie brauchen, damit sie nicht in den Probeunterricht kommen. So, genau dieser Effekt ist in Berlin auch schon eingetreten. Im Bewusstsein, dass es ab 2,3 schwierig würde, haben ja in Bezirken wie Neukölln 8% mehr Kinder eine Gymnasialempfehlung bekommen, also mit einer 2,2, als in den Jahren vorher. Das heißt, die Grundschullehrer stellen sich darauf ein, und das wird auch in Berlin sich zurechtschuckeln. Das Problem ist wirklich dieser Jahrgang, der aktuelle, der irgendwie so überstürzt eingeführt wurde, eben zu spät eingeführt. Und das größte Problem, denke ich mir, ist sogar noch, oder eines der größten Probleme ist, was das sagte ja auch Herr Werner zu Recht, einmal, dass es so spät eingeführt wurde, dass in der fünften Klasse nicht mehr richtig gelernt werden konnte, da entsprechend. Und das zweite große Problem, die Aufgaben waren zum Teil so formuliert, dass man da lange dran rumdoktern musste, weil diese Aufgaben eigenartigerweise nicht vorher erprobt wurden. Brandenburg erprobt trotz der 20-jährigen Erfahrung alle Aufgaben für den Probeunterricht vorher in einer Vergleichsgruppe in Grundschulen. Und Berlin, das nennt man Pilotieren. Und Berlin hat darauf verzichtet, aus unerfindlichen Gründen. Und das ist, denke ich, ein ganz großer Vorwurf, den man der Verwaltung machen muss.
Herr Werner guckt schon ganz interessiert. Das ist sicherlich auch eine weitere Möglichkeit der Klage. Herr Podewitz, Sie wollten etwas darauf direkt reagieren, oder?
Ja, ich wollte auf ein paar Punkte reagieren. Also zum einen, ich bin jetzt überhaupt gar kein Verfechter, dass jedes Kind das will, unbedingt aufs Gymnasium muss. Ich sehe schon auch den Leistungsdruck da und die Nachteile. Ich habe auch nichts gegen eine gute Oberschule. Das Problem ist aber, dass es in vielen Bezirken diese Alternative gar nicht gibt. Ich komme aus Reinickendorf, da gibt es 7 öffentliche Gymnasien, noch mehrere private. Dann können Sie überall Abitur machen, toll. Es gibt aber nur 2 ISS, auf denen Sie Abitur machen können, und die sind stärker nachgefragt, als die Gymnasien in der Vergangenheit waren. Die sind zum Teil auch ganz gut. Meine Tochter ist auch so auf so einer ISS. Das heißt aber, für die ganzen Kinder, die es jetzt nicht auf dem Gymnasium in Reinickendorf schaffen, und da sind die Wege auch schon weit, die werden also jetzt künftig sonst wohin in Berlin geschickt, auf wahrscheinlich auch nicht unbedingt gute Schulen. Das ist meine Hauptkritik. Es gibt eben nicht diese Alternative, von der die Schulsenatorin immer spricht, dass man also überall eine tolle Ausbildung haben könnte. Und das ist dann eben auch mein Grund zu sagen, hier wird wirklich eine Weiche für die weitere Bildungskarriere der Kinder gestellt. Das hat weniger was mit Gymnasium oder ISS zu tun. Das hat mehr was mit der Verfügbarkeit dieser jeweiligen Schulformen zu tun. Ne? Und dann kommen noch all diese
Ja. Gehen Sie erstmal zu Ende.
Ja, genau. Und wenn ich dann noch sehe, dass es also wirklich ein Experiment war, Frau Fiedenthal, Sie haben es gesagt, das wurde nicht erprobt. Das hat dann jetzt dazu geführt, dass das Kind wirklich mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Was ich erwartet hätte, war, dass es ungefähr so läuft wie in Brandenburg, dass beim ersten Mal man schon auch ein bisschen großzügig ist und mal guckt, wie entwickelt sich das überhaupt, und man dann vielleicht mit so einer Bestehensquote von, weiß ich nicht, 40%, 50% oder so rechnen könnte. Aber dass de facto eigentlich fast niemand besteht, damit hat doch, glaube ich, keiner gerechnet. Und da muss ich auch mal sagen, dass das eine Senatorin als Erfolg darstellt, das ist doch wirklich eine Frechheit. Da kann sie doch gleich sagen, wir möchten nicht, dass irgendjemand zusätzlich aufs Gymnasium kommt. Das hätte den gleichen Effekt, aber hätte uns unglaublich viel Frust und Ärger und Verzweiflung erspart, im Übrigen auch all den anderen all den anderen Kindern und ihren Eltern. Na, also das ist wirklich mein großer Kritikpunkt.
Die Argumentation ist natürlich an der Stelle, dass man sagt, die Lehrer haben das Kind ja jeden Tag und über Jahre hinweg, und die werden das schon beurteilen können, ob das Kind jetzt die kognitiven Fähigkeiten hat oder nicht. Ihr Sohn ist jetzt das Gegenbeispiel.
Soll ich Ihnen mal sagen, wie es bei meinem Sohn war? Ne? Das ist also auch einer dieser Corona-Jahrgänge. Ne? Also hat 2 Jahre ist er eben nicht in seine Klasse gegangen mit Unterbrechung, kennen Sie alles. Der hatte aber 8 verschiedene Klassenlehrer in seiner ganzen Schulzeit. Ne, der hat jetzt, wo es drauf angekommen ist, in dem ersten Halbjahr der 6. Klasse, hat er eine neue Lehrerin in Navi und in Mathe bekommen. Beides eigentlich Stärken von ihm, aber das funktioniert halt nicht mit der. Deswegen hat er da seine Schwächen gehabt. Und er war auch noch sehr viel krank. Also das sind alles so individuelle Faktoren. Da würde ich sagen, ein Lehrer, der sich ein bisschen mit dem Kind auseinandersetzt, der würde wahrscheinlich das ganz gut einpreisen können und dann darauf basierend auch eine Entscheidung treffen, die einigermaßen fundiert ist, kann der aufs Gymnasium oder nicht. Aber diese Individualität, die lässt das neue Verfahren halt überhaupt gar nicht zu. Und das, was da so schön Probeunterricht heißt und in Wirklichkeit ein knallhartes Assessment Center ist, erst recht nicht.
Herr Kuhn?
Also Brandenburg hat ja leider dann, finde ich, nach der Corona-Phase 2021 auch sein Verfahren aus Kostengründen und vielleicht auch, weil man glaubte, das hat sich eh alles eingespielt, leider reduziert auf das, was Berlin sich jetzt zum Vorbild genommen hat, nämlich auf 3x60 Minuten. Und damit ist die ganze pädagogische Rahmung, die wir ja ursprünglich viele, viele Jahre lang hatten, die entfällt, weil es ist dann wirklich nur noch eine Aufnahmeprüfung. Und das verkürzt die Bewertungsmöglichkeiten und die Einschätzung der Kinder, um die es da ja geht. Was Grundschulempfehlungen und Grundschulgutachten angeht, weiß man aber natürlich auch, insofern fand ich die Aussage der Senatorin im Bildungsausschuss auch etwas gewagt, dass sie das geringe Ergebnis 2,6 für einen Ausweis von Qualität der Grundschulgutachten hält. Wenn ein Schulleiter einer siebten Klasse, nehmen wir mal ein Gymnasium, aus 5, 6 Grundschulen die Kinder bekommt, dann kriegt er aber innerhalb von kürzester Zeit mit von seinen Lehrern gemeldet, die 2 in Mathe aus der Grundschule A und die 2 in Mathe aus der Grundschule B und aus Grundschule C repräsentieren überhaupt nicht dieselben Kompetenzstände. Und das ist auch erwartbar, weil der Rahmen, in dem die Grundschulkollegen ihre Noten geben, ist natürlich nicht nur die Sachnorm, die durch Rahmenpläne und Bildungsstandards eigentlich angepeilt werden sollte. Da spielt immer auch die Sozialnorm, der Gruppenkontext und die individuellen Verhältnisse eine Rolle. Insofern sind Grundschulnoten innerhalb der Schule nur bedingt und zwischen Grundschulen auch nur bedingt vergleichbar. Aber sie sind der einzige Prädiktor, den wir überhaupt haben, um sowas wie eine Einschätzung zu geben, für welchen Bildungsgang ein Kind geeignet sein könnte. Es gibt wirklich nicht viel Besseres, es sei denn, man testet alle 6. Klässler sozusagen als Zentralprüfung. Das will aber auch keiner, wäre auch unangemessen. Insofern finde ich, ist das Ergebnis 2,6 nicht einfach zu interpretieren als Ausweis von Qualität der Grundschulgutachten, nach dem Motto, die haben sich nicht geirrt. Man muss sich genauer angucken und da erwarten wir, glaube ich, alle eine gute Evaluation. Welche Notenschnitte haben denn die 1.900 Kinder mitgebracht, die in den Probeunterricht oder in die Aufnahmeprüfung gegangen sind? Es ist doch plausibel, dass in dem Moment, wo ich sehr schlechte Noten aus der Grundschule mitbringe, die Wahrscheinlichkeit, ein Aufnahmeverfahren zu bestehen, deutlich sinkt. Wenn das aber alles Schüler gewesen sein sollten mit einem Schnitt von 2,3, 2,4, dann ist das Ergebnis schon überraschend, dass dann in der großen Zahl es keiner bestanden hat. Und der zweite Aspekt ist, wenn es nicht an den Kindern und deren mangelnden Vorkenntnissen lag, dann muss man doch die Frage stellen, waren die Aufgaben in Teilen zu schwer? Haben also durchaus geeignete Lehrkräfte ihre Vorstellungen, was erwartbar ist, zu hoch angesetzt? Und das kriegt man nur mit einer Pilotierung raus. Wenn man sich ein paar Gruppen genommen hätte mit Schülern, die 2,0 bis 2,2 hätten, denen die Aufgaben vorgelegt, in dem Zeitsetting, bin ich mir sicher, da hätten auch nicht 100% die Aufgaben gelöst. Das wäre nicht erwartbar gewesen. Insofern ist das eine Schwäche in diesem sehr überstürzt eingeführten Verfahren, was, glaube ich, mehr einem politischen Punktsieg der CDU gewollt war, als einer sorgfältigen Vorbereitung, die dann auch diese teilweise rückwirkende Bindung an das erste, an das Halbjahreszeugnis 5 als Problem verursacht hat. Ob das dann noch rechtssicher ist, das Verfahren, hat der Herr Werner gesagt, müssen die Gerichte entscheiden. Aber es hat die Kommunikation total versaut. Und viele Grundschullehrer haben auch nicht gut kommuniziert, dass der eine Teil, nämlich die Reduktion auf Deutsch, Mathe, Englisch, erst im nächsten Jahr kommt, das andere aber schon sofort. Und dann waren sicherlich Unsicherheiten und Unkenntnisse auch da. Also unglücklich gelaufen. Gleichwohl, glaube ich, ist das Probeverfahren, also ein Aufnahmetest mit Probeunterricht, besser als die nachgelagerte Entscheidung. Und nur darum geht es ja. Der Elternwille wird gebrochen, entweder vorher oder nachher. Entweder fliegt man Ende 7 raus. Das sind dann die 600, 700, 800 Kinder, die Frau Fiedt-Entus beschrieben hat. Ich hatte auch solche Kinder in meiner Zeit, als ich 10 Jahre Gesamtschullehrer war. Schwierig, die wieder aufzubauen, wenn die dann als Gescheiterte aus dem Gymnasium in meine Klasse kamen. Oder eben die vorgelagerte Elterneinschätzung zu brechen, indem man eine Aufnahmeprüfung oder einen Aufnahmetest macht, dann kommen alle Kinder in dieselbe Startsituation, in neue Klassenverbände ab 7, man kennt sich, man richtet sich ein. Ich halte das für das psychologisch und pädagogisch vertretbarere Verfahren. Aber das ist eine Abwägungsfrage, wo Eltern das durchaus anders sehen können.
Naja, das ist ja meistens so, dass Eltern ihre Kinder als viel intelligenter einschätzen, als sie vielleicht sind. Das ist, glaube ich, normal und gehört dazu, dass man seine Kinder toll findet und sie fördern will und ihnen das Beste will. Insofern kann ich das jetzt aus so einer Elternperspektive total verstehen, dass man dann erstmal sagt, so, aber der kann das doch und versuchen wir es doch mal. Da ist es das wahrscheinlich eine Frage der Beratung der Schule, das einzuordnen, zu sagen, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Was die Aufgaben angeht, das ist ja auch das, was man in den vergangenen 2 Wochen in wirklich überall in der Stadt hört, egal mit welchen Expertinnen und Experten man spricht. Wir wüssten gerne mal, wie viele derjenigen, die es jetzt regulär aufs Gymnasium geschafft haben, also die im normalen Unterricht die 2,2 erreicht hatten, diese Aufgaben geschafft hätten. Das wäre ja diese Art Pilotierung, die Sie angesprochen haben, Herr Kuhn, die man vorher hätte machen müssen, denke ich auch, um das eben zu testen und es nicht im Reallabor an den Schülerinnen und Schülern auszuprobieren. Ist das, Herr Werner, ein Punkt, der für Sie auch angreifbar ist?
Ja, interessant ist das natürlich schon, dass das überhaupt als Probeunterricht bezeichnet wird, was letztendlich dann gemacht worden ist. Also weil tatsächlich mit dem Wort Probeunterricht hat es ja dann nicht so viel zu tun gehabt. In Brandenburg heißt es, glaube ich, mittlerweile im Schulgesetz auch nicht mehr Probeunterricht, sondern ich glaube, da wird ausdrücklich von einer Eignungsprüfung gesprochen. Mhm. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das in Berlin nicht ursprünglich auch anders angedacht war oder vielleicht noch gar nicht zu Ende gedacht war, als man es letztes Jahr im Juni eingeführt hat. Probeunterricht war ja nicht näher ausgeführt und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war die Verwaltung bis Dezember und den ganzen Januar durch noch sehr damit beschäftigt, die konkrete Umsetzung in konkrete Vorschriften zu machen. Also wir haben uns gewundert und wir haben lange darauf gewartet, wann kommt eigentlich die neue Grundschulverordnung, wann kommt eigentlich die neue Sekundarstufe 1-Verordnung. Hätte die nicht im November kommen können, hätte die nicht im Dezember kommen sollen? Am Ende ist sie dann zum 1. Februar in Kraft getreten. Das war wirklich so auf den allerletzten Punkt. Die Kinder haben eine Förderprognose gekriegt am 31. Januar. Da galt formal noch die alte Grundschulverordnung. Und in der alten Grundschulverordnung stand eigentlich sogar noch drin, dass die Lehrkräfte einen pädagogischen Ermessensspielraum haben, zwischen 2,3 und 2,7 eine Gymnasialprognose vergeben zu können. Da kann man dann juristisch jetzt drüber streiten, ob die Grundschulverordnung durch die neue gesetzliche Regel irgendwie schon außer Kraft gesetzt war und eigentlich nichtig war und ein halbes Jahr in der Form schon nicht mehr anwendbar war. So sieht es anscheinend das Verwaltungsgericht da jetzt in so einem Beschluss. Aber ich denke, das war noch alles gar nicht ausgedacht, als es dann so eingeführt wurde. Und es musste ganz schnell gemacht werden. Und am Ende ist es kein Probeunterricht geworden, sondern eine Eignungsprüfung. Und also da sagt das Gericht jetzt keine Bedenken in diesem ersten Beschluss, den wir da zur Kenntnis genommen haben. Aber ich halte es nicht für unproblematisch. Ich denke, ohne da vorher irgendeinen Maßstab festgelegt zu haben, einfach mal so eine Expertenkommission, 12 Leute saßen zusammen und haben gesagt, 75% geht schon. Was für einen Maßstab hat man denn dafür gehabt? Also rechtlich bestimmt auch was zu diskutieren ist.
Ja, Susanne, es gab ja auch den Abgeordneten, ich glaube Marcel Hopp, du hattest es zitiert, der sagte, er hat 20 Minuten gebraucht für die Aufgaben und die Kinder sollten 45 Minuten haben, aber es ist so ein Richtwert wohl, dass man höchstens ein Drittel der Zeit, die für die Kinder angesetzt ist, brauchen sollte. Ne? Ja. Das ist ja auch ein Indikator
dafür. Ja, das war interessant, weil der Marcel Hopp ist ja SPD-Bildungspolitiker und ist zurzeit auch Vorsitzender des Bildungsausschusses im Abgeordnetenhaus. Und der hat dann einfach erzählt, ja, er war dabei bei dem Probeunterricht. Für ihn war das interessant. Er wollte das mal miterleben und hat eben die Deutschaufgabe gemacht und hatte für die Deutschaufgabe halt 20 Minuten gebraucht. Und wenn man der Faustregel, von der er dann den Abgeordneten erzählt hat, also es gibt eine Faustregel, Lehrer muss es eben in einem Drittel der Zeit schaffen. So. Und das heißt, die Schüler hätten dann, wenn man jetzt mal von Herrn Hopp ausgeht, irgendwie 60 Minuten gebraucht. Das ist natürlich jetzt auch nicht sozusagen belastbar oder einklagbar. Es gibt halt nur so schon mal eine Ahnung davon. Und wenn man sich die Aufgaben anguckt, dann merkt man, es sind ja sehr viele Aufgaben auch. Ja? Und man muss sprachlich total auf der Höhe sein. Heißt, alle Kinder, die praktisch zu Hause kein Deutsch sprechen, die sind so schon mal draußen, würde ich sagen. Ja, das ist ja auch nochmal so eine Sache, immer abgesehen davon, dass man überhaupt, also als das jetzige Verfahren, wie es jetzt ist, ist so kompliziert. Also ich habe jetzt mal, in der letzten Woche war ich damit beschäftigt, einer Frau, die noch nicht so gut Deutsch spricht, zu helfen, zu beraten, privat und ich habe gemerkt, das geht gar nicht. Also die ganzen Ausführungen, klar, es gibt die Ausführungen auch in anderen Sprachen, sozusagen das, sozusagen die groben Ausführungen gibt es in mehreren Sprachen, aber die ganze Feinarbeit, ja, rund um den Probeunterricht und rund um die Problematik, dann, wenn man irgendwie dann den Probeunterricht gewonnen hat oder auch nicht, dann eine geeignete Schule zu finden und dann auf dieses Berliner Losverfahren stößt mit diesen, das ist ja der reine, es ist für Eltern, wie es Berlin momentan macht, ist es für Eltern der reine Horror. Und ja, das kann auch nicht, kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber ich würde gerne mal von Herrn Werner nochmal wissen, wie ist denn das jetzt? Stehen jetzt die Eltern Schlange und wollen da diese 2.000 oder 3.000 Euro auf den Tisch hauen oder mit Hilfe der Versicherung, der Rechtsschutzversicherung? Hatte das jetzt noch Sinn? Was raten Sie denn, nachdem das die erste Instanz da so reagiert hat?
Na, es muss schon durch die zweite Instanz durch, denke ich. Also das kann man jetzt nicht stehen lassen. Irgendwie Verwaltungsgericht entscheidet einmal und dafür ist das schon, dafür gibt es so viele Angriffspunkte gegen die Neuregelung. Also das sind so viele Punkte, sind auch nicht alle angesprochen in dem Beschluss, der da jetzt wohl zuerst gemacht worden ist. Und ich denke, da sind noch viele Argumente und das muss man auf jeden Fall in der zweiten Instanz probieren. Die Chance ist jetzt nicht gerade besser geworden, dadurch, dass man schon eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung hat, die in der ersten Instanz sagt, nee, ist nicht so. Dass das Oberverwaltungsgericht da letztendlich entscheiden muss, das glaube ich, ist ziemlich klar. Und Eltern müssen sich das jetzt halt einfach überlegen, ob sie das machen wollen. Ist natürlich, sie sollen es ja auch möglichst kurzfristig alles überlegen und es gibt schon einige, die es machen wollen tatsächlich, also es sind jetzt nicht so wenige, aber oder auch schon machen, aber wir haben ansonsten auch einen sehr hohen Beratungsbedarf einfach. Also ich sitze hier seit Tagen und habe einen Terminkalender jede Stunde voll und jemand möchte sich über das Thema informieren, auch über Alternativen, was man jetzt noch machen kann. Viele Eltern haben das ja bisher so gestaltet, auch dass man gesagt hat, okay, ich weiß, mein Kind 2,5, das ist jetzt vielleicht nicht das Ideale, aufs Gymnasium zu gehen, aber als Zweitwunsch oder als Drittwunsch möchte ich dann schon irgendwie auch noch ein Gymnasium wählen können. Das ist auch ein bisschen die Flucht vor den integrierten Sekundarschulen ohne gymnasiale Oberstufe. Das ist hier das, was Herr Podewils vorhin angesprochen hat. Die Alternativen fehlen den Eltern. Die haben Sorgen, auf viele Schulen zu gehen. Die Berichte, die man da teilweise auch in der Presse über manche Schulen hört, sind eben einfach auch oft nicht gut. Und was Eltern untereinander hören und dafür noch eine Stunde fahren zu müssen, ist wirklich sehr unschön. Man wünscht sich, und das wird ja auch empfohlen, mit dem Erstwunsch dann eine integrierte Sekundarschule in der Nähe mit einer gymnasialen Oberstufe, um jetzt mal bei Herrn Podewils Bezug zu bleiben, in Reinickendorf, da sagen die dann, ich will auf die Max Beckmann oder vielleicht auf die Bettina von Arnim, da kann ich danach noch irgendwie in eine gymnasiale Oberstufe. Aber ganz viele haben im Grunde mit einer Note von 2,3 und 2,5 keine Chance, weil der NC-Schnitt, den die Schulen dann haben, ist jetzt bei Max Beckmann gerade nur ein Ausnahmefall, da geht es ein bisschen anders, aber die meisten Schulen machen es ja tatsächlich rein nach Durchschnittsnote Förderprognose und wenn man dann in manchen Bezirken kommt, 1,5, 1,6, 1,4 ist der Schnitt für eine integrierte Sekundarschule. Das ist ja für die Eltern, die ein Kind mit einer mittelguten Leistungsstärke haben, mit einer 2,3, 2,4, 2,5, eine ganz schreckliche Perspektive. Ich weiß, ich komme auf die Schule, 60% der Plätze werden vergeben, da habe ich keine Chance. Danach kommen die Geschwisterkinder und räumen einen Großteil des Loskontingents leer. Und danach sind noch 10 oder 20 Plätze übrig und werden unter 200 Leuten verlost. Im Grunde, was soll man den Leuten eigentlich raten? Lasst es gleich bleiben mit eurem echten Erstwunsch. Nehmt irgendwas Realistisches ohne gymnasiale Oberstufe, wo die Chance ein bisschen besser ist. Oder probiert das mal und dann guckt mal, Zweitwunsch, Drittwunsch klappt eh nicht, weil Zweitwunsch, Drittwunsch mit Erstwunsch über nachgefragt ist. Ne? Und dazu kam dann eben dieses, dann hat man gerne mal als Zweitwunsch oder Drittwunsch noch irgendwie ein realistisches Gymnasium geschrieben. Ich glaube, gerade in Reinickendorf war das jetzt nicht wenig verbreitet. Da wussten dann alle, okay, Thomas-Mann-Gymnasium, da kannst du auch mit einer 2,9, das geht schon. Da ist auch das Gymnasium ein bisschen drauf eingerichtet. Die wissen auch, sie kriegen nicht nur Schüler, die mit einem Einserschnitt kommen und haben sich vielleicht auch vom Unterrichtskonzept ein bisschen drauf eingestellt, dass man auch nicht ganz so leistungsstarke Schüler mit am Gymnasium versorgt. Aber das fällt jetzt weg und dann bleiben eben Schulen übrig, die will man überhaupt nicht. Und das, glaube ich, macht die verheerende Situation und auch für Eltern einen sehr hohen Beratungsbedarf tatsächlich hat.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den Frau Fiedt-Entwistos angesprochen hat, der nochmal auf das Verfahren, die tatsächliche Durchführung des Unterrichts abzielt. Weil es gibt ja immer den Kritikpunkt auch, das Verfahren war nicht fair und das Verfahren war auch sozial selektiv, verstärkt Segregation und ähnliches. Und was ich nochmal gerne in den Raum stellen will, für die, die an der Veränderung des Verfahrens vielleicht auch Einfluss nehmen können, es werden die Noten in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch im nächsten Jahr ausschlaggebend sein und nicht mehr die Hinzuverrechnung aller anderen Noten. So. Man kann diesen Fokus richtig finden, weil er tatsächlich Basiskompetenzen umfasst, die man auch in den anderen Fächern braucht. Dann nützt es einem nichts, wenn man in Kunst und Sport super gut war, aber eigentlich nicht vernünftig lesen oder rechnen kann. Deswegen halte ich die Kritik, das sei so ein ganz verkürzter, falscher Bildungsbegriff, auch nicht für voll zutreffend. Aber ich wundere mich dann schon, warum in der Aufnahmeprüfung, ich nenne sie mal so, dann nur noch auf Deutsch und Mathematik abgehoben wird. Ich arbeite ehrenamtlich viel mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen und ich sehe dort, dass gerade die mit dem nicht deutschen Sprachhintergrund zu Hause in Deutsch immer Probleme haben, auch in der sechsten Klasse vielleicht. Aber in Englisch, wo sie alle zum gleichen Zeitpunkt diese Fremdsprache lernen, haben die zum Teil exzellente Leistungen. Und die können sie gar nicht zeigen, weil in dieser Aufnahmeprüfung die Englischkompetenzen im Leseverständnis, im Sprachlichen überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch Deutsch und Mathematik. Das finde ich ein Problem bei einer Grundschülerschaft, die zu 40% einen Migrationshintergrund hat, dass Fremdsprachenkenntnisse nicht mehr vorkommen.
Die Matheaufgaben nur ganz kurz als Einschub, das war ja auch eine Kritik, sehr sprachlich formuliert war. Ne? Also man brauchte ja schon ein hohes Sprachniveau, um überhaupt zu verstehen, was man rechnen soll, was ja auch in die Richtung geht.
Also es müssten die Englischkompetenzen dann bitte auch nochmal in der Aufnahmeprüfung eine Rolle spielen, damit Kinder, die in Deutsch eine 3 haben, dann vielleicht doch noch es zeigen können, dass sie eben in den anderen beiden Fächern in Mathe, was ja sprachfreier sein kann, nicht immer ist, und in Englisch mitkommen. Und das betrifft auch die kleine Gruppe sicherlich nur der Kinder aus Willkommensklassen, für die dieses Verfahren eine völlige Überforderung darstellt, im Grunde genommen.
Ich will nochmal auf den anderen Punkt eingehen, den Herr Werner gerade ausgeführt hat. Wir haben nämlich eine Anmerkung im Chat. Sie können auch Fragen noch in den Chat reinschreiben, wenn Sie möchten. Ja, es gibt eben leider kaum Chancen, auf eine Sekundarschule zu gelangen. Die ISS sind überfüllt und haben hohe Aufnahmekriterien von 1,6 Noten Durchschnitt. Dem Kind wird eine gute Schulbildung verwehrt und von vornherein wird selektiert. Und die Kinder werden gespalten. An zweiter Stelle die nicht so begehrten Sekundarstufen sind dementsprechend schlecht. Ich habe Angst um mein Kind. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, wie es vielen Eltern in dieser Stadt, die so ganz normal gute Kinder auf der Schule haben. Ja, ich will nochmal betonen, dass das ja auch eine Phase ist. Ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern, etwas frühpubertär, wo ich einfach irgendwie völlig andere Sorgen hatte, als was morgen in Mathe dran ist. Und da an der Stelle schon so stark auf Noten zu setzen, ohne eine Alternative zu haben, da bin ich bei Ihnen, Herr Kuhn, es gibt kein wirklich faires Verfahren vermutlich oder faireres. Aber es ist, man kann sich, glaube ich, sehr gut Kinder vorstellen, die einfach gerade in dieser Lebensphase völlig andere Sorgen haben und deswegen vielleicht nicht so sehr sich gerade auf die Schulbildung konzentrieren, aber trotzdem das Zeug natürlich hätten, hinterher ohne Probleme zum Abitur zu kommen. Ja, Susanne, du kennst ja jede Schule der Stadt. Ich habe es eingangs schon gesagt. Was würdest du denn jetzt empfehlen?
Naja, ich würde sagen, man muss ja immer versuchen, das Gute auch dann zu sehen. Also wir sind jetzt erstmal darüber einig, dass dieses Jahr ist es absolut ätzend gelaufen. Mhm. Ja, wurde nicht pilotiert, es kam zu spät und es gibt es drunter und drüber, dass es dieses Jahr eben noch alle Noten mit reingeflossen sind und nächstes Jahr eben nicht mehr. Also das ist ein Chaos kaum zu übertreffen. So. Wenn man trotzdem was Positives versuchen will anzupeilen, könnte man sagen, okay, jetzt ist die Lage so, Herr Podewil hat es sehr eindrücklich gesagt, zum Beispiel Bezirke wie Reinickendorf, dass die haben eben ja nur zwei Sekundarschulen mit einer Oberstufe. Ja? Mhm. Und das ist natürlich ein Versagen des Bezirkes. Ja? Der Bezirk Reinickendorf war halt sehr, sehr lange oder ist, keine Ahnung, immer noch eben von der CDU regiert worden. Und die jeweiligen CDU-Bildungsstadträte haben seit 40 Jahren versucht, sozusagen Gesamtschulen irgendwie zu verhindern. Im Gegenteil, es wurde sogar diese, die eine Schule, die eben genannt wurde, wurde sogar war eine Gesamtschule und wurde dann zu einem Gymnasium. Das ist das Gymnasium, von dem Sie gerade sprachen, das auch eher noch ein bisschen schwächere Kinder aufnimmt. Ja? Das heißt, Reinickendorf hat sogar mal einen umgekehrten Weg gemacht und hat eine funktionierende Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in ein Gymnasium umgewandelt. So, das heißt, Reinickendorf hat nochmal den Platz an Sekundarschulen, Oberstufen nochmal verknappt, ja. Und der Gegenentwurf ist zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg, ja, der Andi Hemke, der schon sehr lange auch im Amt ist, sehr leidenschaftlich ist, in seine Schulen das Beste rauszuholen. Der hat dafür gesorgt, dass inzwischen nur noch 2 von 10 Sekundarschulen keine gymnasiale Oberstufe haben. So. Das ist natürlich zum Teil auch noch ein bisschen fake, um es mal gemein auszudrücken. Nicht alle Sekundarschulen, die angeblich eine Oberstufe haben, haben schon eine, sondern die wachsen jetzt erst langsam hoch. Das sind auch Schulen im Verbund, weil eben man braucht halt mindestens 50 Kinder für eine gymnasiale Oberstufe. Das heißt, es müssen sich unbedingt 2 Sekundarschulen oder so zusammentun und dann eine gemeinsame Oberstufe bilden. Das ist alles nicht einfach, das dauert auch so. Mhm. Aber ein Bezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg hat seine Hausaufgaben gemacht und hat gesagt, so, wir haben die Sekundarschulreform, das ist jetzt fast 15 Jahre her. Wir haben immer noch Restschulen, eigentlich nur, also Hauptschulen, die eigentlich nur jetzt das Etikett Sekundarschulen haben. Mit dem Problem geht Berlin seit 15 Jahren schwanger. So. Und es wurde zwischendurch mal angepackt. Es hat Frau Scheres, die vorvormalige Senatorin, hatte eine Kommission eingerichtet unter dem sehr angesehenen Ex-Schulleiter der Sophie-Scholl-Schule, die Brunswicker Kommission. Die haben überlegt, so wie können wir diese Restschulen loswerden? Und die haben empfohlen, es müssen viel mehr Verbünde gebildet werden, damit auch kleine Sekundarschulen, schwache Sekundarschulen den Schülern irgendeine Option geben können. Denn natürlich fällt es Lehrereltern viel einfacher, das zu verkraften, dass das Kind nicht aufs Gymnasium gekommen ist, wenn ihnen eine Sekundarschule angeboten wird, die geradewegs eben in die Klasse, ins Abitur führt. So.
Naja, es geht ja vielleicht auch nicht nur darum, ins Abitur zwangsläufig zu führen, sondern einfach eine gute Schule zu haben, wo das Kind gut betreut und aufgehoben ist und in einem total normalen, durchmischten Umfeld lernen kann, oder? Das ist doch eigentlich, das würde ich jetzt mal denken, was die meisten Eltern wollen. Und der Rest ist dann schön, wenn sie das dann auch noch schaffen,
und
oder?
Und damit es sich aber mischt, müssen eben bildungsinteressierte Kinder und Eltern da raufkommen. Mhm. Und das tun sie nur, wenn sie die Option Oberstufe haben. Das hat sich jetzt bis auf wenige Ausnahmen dann gezeigt. Und was mir ein Gymnasialleiter gesagt hat, was er erlebt, ist eben, dass in den Schulen, die nicht zum Abitur führen, in den Sekundarschulen, die keine gymnasiale Oberstufe haben, gibt es ja eben auch keine Lehrkräfte, die einfach mal 1-2 Tage in der Woche in der gymnasialen Oberstufe unterrichten. Mhm. So, das heißt, dieser Ausblick auf das Niveau in der gymnasialen Oberstufe fehlt dann ja. Und es verliert sich auch im Laufe der Zeit. Ja? Und dann sagen mir die Lehrer auch, es entsteht ein leistungsfeindliches Klima in bestimmten Sekundarschulen. Leistungsfeindlich, weil jeder, der den Kopf rausstreckt, was sagen will, eben als Strebe abgetan wird. So, und damit das nicht passiert, muss einfach die Mischung besser werden. Und das hat Rot-Rot-Grün auch schon seit der letzten Legislatur, wollte Rot-Rot-Grün ja auch schon erreichen, dass es mehr erträgliche Sekundarschulen gibt, und an dem dicken Brett wird jetzt auch weitergebohrt, also man muss ja eben überlegen, wenn jetzt die eine Handvoll oder 50 oder 40 Sekundarschulen alle Schüler mit einer 1,5, 1,6, 1,7 abschöpfen, dann bleiben ja für die sogenannten Restschulen nur die Schulen zurück, die Schüler zurück, die davon eben weit entfernt sind. So, das heißt, dadurch, dass Berlin eingeführt hat, dass auch die Sekundarschulen auch nur nach Notenschnitt aufnehmen, nach der sogenannten Förderprognose, Ja, dadurch sind das ja, gibt es ja auch so verkappte Gymnasien jetzt unter den Sekundarschulen. Ja? Mhm. Das heißt, da gibt es auch keine Schülermischung. Also die Schülermischung gibt es weder zwischen den verschiedenen Schulformen noch innerhalb der Schulform Sekundarschule. Und das dicke Brett, das soll ja seit vielen Jahren gebohrt werden, eigentlich seit 15 Jahren. Wie mache ich das, dass die Sekundarschulen auch sozusagen homogener werden insgesamt? Mhm. Also, und jetzt ist der Leidensdruck so groß durch diese neue, wirklich etwas verkrachte Regelung mit der Aufnahmeregelung fürs Gymnasium, dass jetzt eigentlich die Kraft da sein müsste, dieses Thema der fehlenden, vernünftigen Sekundarschulen aufs politische Tapet müsste.
Der Vorsitzende der Sekundarschulen, Sven Zimmerschied, fordert ja bereits, pro Bezirk müsste ein Gymnasium dicht machen, um dann eben eine weitere ISS anzubieten. Wer das, aus
Er hat das ein bisschen zurückgenommen. Er hat gesagt, nicht in jedem Bezirk.
Okay, also in Friedrichshain-Kreuzberg nicht mehr, aber in Reinickendorf wäre es vielleicht eine gute Idee, oder?
Also er sagte jedenfalls, dass wenn Gymnasien, also er hat gesagt, in Bezirken, in denen es mehr Gymnasien gibt und mehr Plätze als benötigt werden, also an denen wirklich Überhänge sind, sollte man, und das finde ich eigentlich auch eine gute Idee, mal Gymnasien umwandeln in, von dieser Fischoll-Schule übrigens war auch früher mal ein Gymnasium, ja, und ist eben bis heute, profitiert davon bis heute im Grunde genommen. Also das ist eigentlich eine gute Idee. Was halten Sie denn davon?
Darf ich was sagen dazu?
Ja, gerne.
Genau diese Frage hätte ich gerne der Schulsenatorin gestellt oder jemandem aus ihrem Hause, nämlich wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ne, das ist jetzt ja so, 1900 Schüler brauchen auf einmal, die von sich zumindest denken, sie könnten auch aufs Gymnasium gehen oder eine.
Ich habe mich online mehr Plätze benötigt.
So, sie redet auch schon mit. Also, 1900 Schüler müssen da jetzt Schulplätze finden. Wenn sie das mal in Schulen umrechnen, dann sind das ungefähr 20 Schulen, die neu irgendwo herkommen müssten. Oder das Äquivalent an Schülern muss entsprechend verteilt werden, aber da haben Sie gerade selber gesagt, wie schwer das ist. Und was mir angesichts dieser Misere komplett fehlt, ist die Frage oder die Antwort auf die Frage, wie geht das jetzt eigentlich weiter mit diesen 1900 Schülern, die sehr lost sind und immer noch verzweifelt. Darüber reden wir meiner Ansicht nach eigentlich viel zu wenig und ich habe auch noch nicht sehr viel davon aus der Bildungsverwaltung gehört. Die Frage müsste doch beantwortet werden und angesichts dieses wirklich sehr verkorksten Verfahrens würde ich doch eigentlich es gut finden zu sagen, wir gucken uns die Ergebnisse dieses Aufnahmetests nochmal an. Das ist ja vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bildungsverwaltung in ihren Szenarien damit gerechnet hat, dass das so schlecht ausfällt und passen vielleicht die Bestehensquote nochmal an. Auch tatsächlich, um den Druck auf das Berliner Schulsystem ein bisschen zu mindern. Das ist ja, glaube ich, das Einzige, was vielleicht in der Zeit noch möglich wäre. Wir werden jetzt bis zum Sommer keine neuen Oberschulen, keine neuen ISS gründen. Wir können auch das Verfahren nicht wiederholen. Also irgendwie muss man jetzt mit dem leben, was da ist. Ich habe in meiner Petition gefordert, abräumen. Das Ganze ist ein grandios gescheitertes Experiment. Wenn das schon nicht passiert, muss man zumindest irgendwie so eine zweitbeste Lösung finden. Und das könnte man ja mit den bestehenden Testergebnissen auch. Wie gesagt, ich hätte die Frage gerne der Senatorin gestellt, dass sie hier kneift, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen begleitend.
Müssen wir sagen, wir haben sie eingeladen, sie wäre auch sehr gerne gekommen, ist aber aus gesundheitlichen Gründen nicht da. Also sie hätte sich der Debatte gestellt, so schätze ich sie auch ein, dass sie davor nicht weggelaufen wäre, sondern diesen Austausch geschätzt hätte. Das nur einmal der Vollständigkeit halber hier eingefügt, aber Herr Kuhn, Sie wollten noch reagieren.
Ja. Ich glaube, dass der Vorschlag, den Sie, Herr Furdebils, anstreben, dass der also erstens kaum eine Chance hat, umgesetzt zu werden. Ich glaube, er ist aber auch wirklich vielleicht nicht nötig in der Radikalität, dass Sie das Verfahren rückabwickeln wollen. Ich hatte die Senatorin im Bildungsausschuss so verstanden, dass sie von den Zahlen, die ihr für die Jahrgangsstärken und die freien Schulplätze an den ISSen vorliegen, der Meinung war, die 1900 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Gymnasium aufgenommen werden, finden Plätze in den bestehenden Berliner Sekundarschulen im Jahrgang 7. Übrigens eine Entwicklung, die viele Sekundarschulleiter begrüßen, weil sie sich freuen, wenn quasi die Schüler, die da jetzt kommen, durchaus als leistungsstark eingeschätzt werden und man sie gerne aufnimmt. Und das dann aber natürlich auch, ich glaube, das ist hoffentlich klar, auch der Schulverwaltung, die Ressourcen folgen den Schülern. Also wenn dann an Gymnasien eben Lehrer im Überhang sind, dann müssen die auch umverteilt werden an die Schulen, wo die 1900 Schüler ihren Lehrerbedarf erzeugen. Also da gehe ich sehr von aus, da wird man noch sehr darauf achten müssen, dass es nicht am Ende zu einer Bevorzugung von Gymnasien kommt, in der Weise, dass sie erstens Lehrerüberhänge behalten, kleinere Klassenfrequenzen haben und die ISSen mit den Schülern kämpfen und nicht ausgestattet werden, wie es für diese Menge an Schülern nötig ist. Das muss zwingend erfolgen. Und bei der Evaluation des Verfahrens, glaube ich, müssen wir wirklich mal warten, wie die Zahlenlagen dann aussehen und wie man das Verfahren verbessern kann, verändern kann, sowohl für Schüler mit Migrationshintergrund, wo die Frage Englischkenntnisse vielleicht in einem neuen Verfahren mit enthalten sein muss. Und auch der Zeitrahmen von 3x60 Minuten ist einfach nicht angemessen. Da müsste sich Berlin, nicht Brandenburg, zum Vorbild nehmen, weil das hat eine ganz andere Historie. Da sind die Leute relativ entspannt mit den paar hundert, die es probieren und mit den 10%, die rüberkommen. Berlin hat da einfach sich eine Krise herbeigeführt durch zu schnelles und zu schlechtes Verfahren, was auf einen Rutsch reinkam. Das wäre sozusagen das Fazit. Und der letzte Punkt, das Startchancenprogramm, der Aufbau des neuen Landesinstituts, ein entschlossener Voranbringen der Qualitätsoffensive mit Ziel Unterrichtsentwicklung, das sind die Baustellen, die Berlin unzureichend vor sich herschiebt und die jetzt aber vielleicht noch mal stärker auch in den Blick genommen werden müssen, damit die Schulen neben dem Gymnasium die Qualität signalisieren und die Hilfestellung und Förderung für die Kinder bringen, die dann auch, wenn sie möchten, auch ein Abitur nach 13 Jahren ablegen können. Und ich hoffe, dass das Startchancenprogramm und andere Projekte, die es gibt, dass sie diesen Erfolg herbeiführen, weil sonst haben wir weiterhin diese gespaltene Schullandschaft und den Frust bei Eltern, die hoffen, ein Gymnasium sei per se gut, was übrigens auch nicht stimmt. Wir haben auch da Leistungsstände, die sind, mittelmäßig bis fragwürdig. So ist es ja nur auch nicht, dass alle Gymnasien in Berlin die Top-Schulen sind mit hohen Kompetenzständen.
Auch das noch. Ja, dann vielleicht einmal noch zur kurze Abschlussrunde. Herr Kuhn, Sie haben jetzt schon vorgelegt, was Sie sich wünschen. Wir machen noch einmal kurz die Runde. Herr Werner, nach Ihren vielen Gesprächen mit den Eltern in dieser Woche, können Sie noch einen positiven Wunsch uns mitgeben für die Zukunft?
Für die Zukunft, also für die Gegenwart würde ich mir natürlich am meisten wünschen, dass die Regelung tatsächlich für dieses Durchführungsjahr nicht anwendbar sein wird. Und das ist ja zumindest noch nicht ganz ausgeschlossen. Und da müssen wir mal abwarten, wie das juristisch entschieden wird. Hat natürlich so ein bisschen die Problematik, dass das ein Individualrechtsschutzverfahren ist, wo das letztendlich dann ja auch nur für die Leute anwendbar ist, die tatsächlich auch Verfahren führen. Und so
also jeder Einzelne müsste klagen an der Stelle, das wäre dann nicht automatisch.
Im Grunde ja. Wenn einer ein Gerichtsverfahren gewinnt, ist das ja erstmal nur zwischen den Parteien. Jemand hat dann in dem Verfahren gegen das Land Berlin vielleicht einen Erfolg erzielt und dann muss für ihn was eingerichtet werden, aber das heißt nicht, dass das pauschal umgesetzt werden muss. Ob das politisch dann vielleicht schwierig wäre zu erklären, das wäre nochmal eine andere Frage, ist ja vielleicht auch für die Gerichte nicht ganz einfach, so eine hat ja eine gewisse Dimension, wenn man das entscheiden würde. Das würde ja vieles wirklich durcheinander bringen. Da hat man vielleicht auch im Verwaltungsgericht eine Hemmung vor, so weitreichende Entscheidungen treffen zu wollen. Aber ganz ausgeschlossen ist das nicht. Ich würde es mir tatsächlich für dieses Jahr wünschen, weil ich diese Übergangsregelung völlig unmöglich finde. Ich sehe auch überhaupt gar keinen Grund, warum man das zu diesem Jahr machen musste. Man hätte das wunderbar zum nächsten Jahr einführen können, dann hätte das den Vorlauf gehabt, dann hätte man sich in Ruhe Gedanken drüber machen können, wie verstehe ich denn das überhaupt, dass da ein Probeunterricht sein soll, wie gestalte ich den aus und vielleicht dann so, wie Herr Kuhn da ein paar Anregungen gegeben hat und vielleicht tatsächlich, also viele Eltern haben zu mir gesagt, beim Probeunterricht hatte ich die Vorstellung, mein Kind nimmt an einem Unterricht teil und da wird überprüft, ob der in der Lage ist, auf dem Gymnasialniveau Inhalte, die kommuniziert werden, auch zu verstehen und hinterher vielleicht so eine Abschlussprüfung, in der man nochmal zeigt, das, was heute 2 Tage gelaufen ist oder so, oder auch ein paar Stunden an einem Tag, das hast du alles gut verstanden oder eben nicht, aber dass man da reinkommt und tatsächlich einfach nur eine schriftliche Eignungsprüfung durchgeführt wird, da haben viele nicht mit gerechnet und nicht jeder liest aufmerksam die Verwaltungsvorschriften der Senatsverwaltung oder jede Pressemitteilung. Manche sind erst im Januar im Grunde aufgewacht und haben plötzlich mitgekriegt, da kommt was ganz Neues auf uns zu. Und man muss mal ehrlich sagen, da war jede Chance vorbei, sich noch irgendwie auf diese Prüfungen vorbereiten zu können. Ne?
Herr Podewitz, Sie haben es anders gemacht. Sie waren gut informiert. Ihr Sohn hat es geschafft. Und trotzdem setzen Sie sich jetzt mit Ihrer Petition für, dafür ein, dass das wieder abgeschafft wird oder reformiert wird. Was sind Ihre, was ziehen Sie aus diesem Verfahren für sich und für die Zukunft?
Tja, also was wir, glaube ich, hier ganz gut herausgearbeitet haben, ist, in wie vielen Dimensionen dieses Verfahren schlecht gelaufen ist und ich finde wirklich gescheitert ist, das kann man so bezeichnen. Und wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, wenn man da schlecht in irgendwas war, zum Beispiel nicht das Jahrgangsziel erreicht hat, dann musste man wiederholen. Und ich finde, dieser Maßstab, der sollte schon auch für die Verfahren der Bildungsverwaltung selber gelten. Und ich finde nicht, dass es jetzt einfach nach Schema F weitergehen kann, sondern es muss einfach eine gute Lösung gefunden werden für diese 1900 Kinder, die wirklich richtig doof dastehen. Und da, finde ich, kann es nicht angehen, dass die Schulverwaltung sagt, nö, ist jetzt einfach geltendes Recht und was machen wir jetzt so? Und wem das nicht passt, der kann ja individuell klagen. Viel Spaß bei den Kosten, viel Spaß auch bei den verschiedenen sozialen Hintergründen, das kann sich längst nicht jeder leisten und letztlich auch viel Spaß bei den Gerichten und der Bildungsverwaltung, die sich da ja mit auseinandersetzen muss. Es kostet wahnsinnig viel Energie. Also mein Petitum wäre, lass uns doch diese Energie nutzen, für positive Dinge verwenden, damit es wenigstens einen guten Weg nach vorne gibt für alle.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Podewitz. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen, die mitdiskutiert haben. Susanne hier bei mir an meiner Seite, an Herrn Podewitz, Herrn Kuhn und Herrn Werner. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und vielen Dank an alle, die mit, die uns zugeschaut und zugehört haben. Das war, hat uns, glaube ich, alle nochmal einen großen Schritt vorangebracht. Vielen Dank in die Runde und bis bald.
Dankeschön. Wiedersehen.
Vielen Dank.
Wiedersehen.